Die Straßen in Finnland sind exceptionell gut für rallyfahrer. Men du spritt över vägen mot sårsträcken i de andra länder så sind nicht så einfach. Man sieht så viele fotografier från de sprungs och det var, sagen vi, 30-40 meter var nix. Heute mer än 50 meter flikt man. Aber die Straßen in Finland sind så gut. Man kan flyga lange sträcken och das ist kein Problem.
Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und heute kommen besonders die Fans skandinavischer Rallye-Fahrer auf ihre Kosten. Für mich besitzen Rallye-Piloten aus Schweden oder Finnland ja immer eine ganz besondere Aura. Einmal gehen sie oftmals recht robust mit ihren Autos um und zum anderen hat man auf den schwedischen Landstraßen selbst immer das Gefühl, gerade auf einer abgesperrten Sonderprüfung unterwegs zu sein. Und beim Springen sind sie auch nicht zimperlich. Meinen heutigen Gast haben sich viele von euch gewünscht und der Weg zum Interview war für mich recht kurios, weil ich zugeben muss, dass ich nicht wusste, dass er so gut Deutsch spricht und wo er eigentlich lebt. Dann habe ich eine deutsche Handynummer von ihm zugeschoben bekommen und siehe da, beim folgenden Telefonat stellt sich heraus, dass er keine 400 Meter Luftlinie von mir entfernt in Hamburg wohnt. Wer hätte das gedacht, beim finnischen Rallye-Champion, der 1963 und 64 in seinem Saab 96 Fahrer wie Timo Mäkinen und Rauno Altonen geschlagen hat. Dass er überhaupt einmal so eine Karriere im Motorsport hinlegen würde, hat er lange Zeit wahrscheinlich selbst kaum geglaubt, da durch eine schwere Krankheit bereits seit seiner Jugend in der Bewegung eingeschränkt ist. Aber ein echter Kämpfer lässt sich davon nicht aufhalten und so hat er den Begriff der Flying Finns im Motorsport mitgeprägt und ist bei knapp jedem dritten seiner Rennen auf dem Podium gelandet. Viel Spaß jetzt! Mit dem Rallye-Fahrer Simo Lampinen.
Okay, Simo Lampinen, hallo. Alles gut. Alles gut.
Also wie bist du zum Motorsport gekommen?
Ich bin gekommen zum Motorsport durch die Sache, dass mein Vater, mein Großsohn, mein Großvater und mein Vater war Motorradrennfahrer in Finnland. Und mein Großvater hat unsere Fabrik Lampinen Ski für Langlaufski angefangen 1901. Und dann war er auch zusammen mit Hohenthal in die Nähe von Helsinki, hat man auch dann eine neue Fabrik für Karhu. Karhu, das ist heute noch da und Karhu Fabrik macht auch Skien und mein Großvater hat das gemacht zusammen mit ihm 1916. Und alles war in diese kleine Kerkodorf, das ist zwischen Lahti und Porvo in Finnland, nur 45 Kilometer östlich Richtung Wladimir Putin, St. Petersburg, Richtung da in von Helsinki, um ganz in bei dem Wasser und so bei dem See, das ist zwischen Finnland, Russland und Tallinn in Estonia. Mhm. So da sind wir dann und auch die Karufabrik kommt in dieselbe Dorf, dann unten bei dem Fluss und wir sind 1,5 Kilometer oben auf die Berge da und dann hat man angefangen, mein Großvater schon, die Lampinen Leute war ganz aktiv mit Motorradfahren und Motorradrennfahren in die Nähe von Porvo war Vekijärvi Strecke auch da und mein Großvater war da. In der Zeit hat man Rötsch und Raleigh und Harley Davidson und diese war die, dass man hat große Motorräder und so. Und dann kommt auch Otto Brandt, das war die Vertreter für Honda, fing dann in spätere Zeit für Honda. Und von meiner Mutterseite hatte wie Arvidsson & Company, Rosenqvist, Arvidsson & Company, das hat in die alte Zeit Triumph und dann Norton, Vertretung in Finnland und dann in die spätere Zeit noch Jap und dann Yamaha. Auch so, ich war auch nun in die 80er, wann ich hatte Rallys geschlossen habe, war ich ungefähr 10 Mal in Japan und gesehen 15 Fabriken von Yamaha mit 20.000 Arbeiter und so. Ja, und das war sehr interessant. So, wir hatten Motorrad und Schneeschlitte in Arvidsson für das. Na, natürlich, alles ist so, dass meine Cousin hat das weggekauft und so, und alles ist zufrieden. Okay. So, dann fing das so an, dass mein Vater war, fing an am 30er schon und war die Meister für viele von den Rennen in Hedemora in Schweden. Er war Dritte in Assen, war als erster Mann nach 2 Runden in Isle of Man 37 und dann war die Norton, die Motortank hat vibriert und Benzin kommt weg und dann war in andere Seite von Douglas war ich kaputt und dann zu Hause. Und so, dass er war und war Meister von die Eläntarha in Finnland, von Hedemora in Schweden und wirklich groß. So, okay. So das war die Großsache. So, ich komme von dieser Seite.
Vom Motorrad. Und dein Vater ist mit dem Vater von Rauno Altonen
ja,
gefahren, oder?
Ja, mein Vater, Rauno Altonens Vater, August Altonen, war mein Pateonkel. Und dann, wie Rauno, das ist 5 Jahre älter als mich, wir sind viel zusammen. Zum Beispiel letztes Jahr, im Juni, waren wir in Venedig, Padova, für die italienische Mini-Club. Ja. Weil Minis war letztes Jahr 60 Jahre alt.
Genau, ja.
Da war die Großart. Und Rauno war weltweit für diese Clubs, auch in Sydney, in Melbourne und so.
Weil er Monte Carlo mit Mini gewonnen hat.
Ne? Und Monte Carlo gewonnen hat, ja. Natürlich. Und dann fährt noch nächstes Jahr auch mit die historischen Sachen in Monte Carlo. So unsere Eltern waren sehr gut mit Motorrad, mit Boot, auch mit Hydroplan, Boot und so. Aha. So, dass Rauno war meine Idol in der Zeit natürlich. Und dann hatte ich, wann ich war 15 Jahre alt, hatte ich Poliovirus bekommen und alles war kaputt. Und dann natürlich bekam ich und unsere Familie, Raine Lampinen, mein Vater, das war die Idol mit Motorrad, als wie ist das, dieser junge Mann ist nun mit diese schreckliche Sache mit Polio unterwegs, nicht zu bekommen als normale Person mehr.
Also du konntest nicht Motorrad fahren damit?
Nein, ich habe dann angefangen, ein wenig später. Wir haben viele Fotografien, weil wir haben mit allen meine Füße und alles sonst sind noch heute, die sind operiert, zum Anfang Rollstuhl und alles diese. Das war eine Spezialsache überall in Finnland, dass wie könnte eine Person so zurückkommen. Aber das war die Sisu, als man hat in Finnland. Ich hatte diese Willpower in Englisch, so dass ich wirklich möchte da oben kommen und so. Ich war erste Mal zum Beispiel in Hamburg 54, wann ich war 11 Jahre alt. Wir waren unterwegs zu Assen, wo mein Vater möchte dann fahren. Aber die BMW, er hat eine 52 BMW. Dann, und das war bei der Grenze, einige von den Papieren waren nicht korrekt, weil das war geschickt von Finnland. So das bleibt da, aber dann guckt wie die Rennen waren und alles in Assen, dann war ich sehr interessiert. Dann ich war immer in die Depot, in die Fahrerlager und alles, so dass alles diese, den ganzen Tag, ich bin die einzige Kind, sozusagen auch, und in unserer Familie. Und interessiert von Leuten, das hat Rallys gemacht, weil Moto war nicht für mich mehr möglich. Das war unmöglich. Und so, dass in die 60er 59er, 60er waren wir nur 50 Kilometer von Kerkko unten zu Helsinki, kommt die 1000-Seen-Rally.
Kommt der vorbei? Das war,
und da war eine Sonderprüfung in Herttoniemi in Helsinki. Und dann kann ich immer erinnern, da war eine TB-Tankstelle, wo man hat eine kleine Pause. Und da war Timo Mäkinen auch mit seiner TR2 den Zeit und war eine große Person für den ganzen Rallys. So, wir haben geguckt, ich war mit dem Jaguar von meiner Mutter und ich habe einen anderen Freund mit mir. Ich war dann nur 16 Jahre alt. Und dann, die Jahr später, habe ich bekommen die Führerschein, ja. Ein Jahr früher als normal.
Wegen deiner Krankheit, dass du fahren musst.
Krankheitsbedingt.
Okay, say it in English.
I try to do it in English.
For driving to school, I think.
I drive to school, yeah. Also the 10 kilometers, and then for therapy.
Therapy
zu Helsinki, yeah. Das war blockiert, so das war zwischen Lahti, Helsinki und Porvo, war die Führerschein, so okay. Und dann, auch heute nun ist diese Kalle Rovanperä, das war so gut in Monte Carlo, 5. die junge Mann, 19 Jahre, ich sehe, in ihm sehe ich dasselbe Sache als mein Vater und ich ist Harry Rovanperä, der Vater, das ich kenne sehr gut von die 90er und ich habe ihm gebracht zu die 1000-Seen-Rally den Zeit, das ist nächste Rally heute und dann so, dass ich möchte auch sehr stark in die Rallye zu kommen und ich hatte einen Unfall mit meinen Freunden. In die Nähe von Tromsø unten in Norwegen in die Sommer von 61 hatte ich mit meinem Saab, ich hatte die erste Rallye als in die Juniorklasse 7 total bekommen und die nächste war 14. Und das war in die Sommer, das war drei Tage später, als ich habe die Lizenz, wann ich war 18 Jahre alt, bekommen und so. So, dass für 1000 Seen, das war im August, diese war im Juni, letzte 22. bin ich geboren, so dass das war 5 Tage später, dass ich hatte die Lizenz und die Rallye, 500 Rallye. Und dann hatten meine Eltern gesagt, dass, hey, wir machen nun so, dass wir nehmen die Jaguar, dass ich hatte gute Sachen gemacht, so wir hatten die Unterstützung für die Motor, alles gemacht für das andere, Stoßdämpfer und so. Und ich habe mit dem Auto Start gemacht im August für die 1000-Seen-Rally.
Also deine Eltern haben das eher unterstützt?
Weil diese war auch von in die Motorsport.
Die waren auch verrückt, so. Ja. Und das war der Familien-Jaguar, der Jaguar von deinen Eltern,
das
oder?
War ein Jaguar von meiner Mutter, weil mein Vater hatte Mark 7 und diese waren 3,4 Mark 1. Ja. Und dann habe ich das gemacht und dann später mit Saab und dann fing meine Karriere an wirklich, so dass schon die nächste, ich hatte eine gute Sache mit Carl Otto Bremer, da war die Importeur für Saab in Finnland. Mhm. Importer heißt die Firma und er war auch schwedisch sprechende Person und hatte gute Kontakte mit Trollhättan und so in Schweden. Als ich hatte auch dann später gute Kontakte mit dem. So dass wir die erste Auto und die zweite Saab haben wir gekauft und neu gemacht für die Rallys. Mhm. Aber dann kommt er schon für die Rallye in 36 mit dem Auto, das war in Trollhättan gemacht und kommt durch Carl Otto Bremer für mich. Die Jahr früher war ich vierte und dann 63 haben wir gewonnen, 64 haben wir gewonnen. Meine Zeit war in die 60er und in die 70er. Mit, mit vielen Resultaten, diese können wir natürlich später.
Können wir gleich noch drüber reden.
Ja, und dann die große Sache für mich, weg von Finnland, war, dass ich war zweimal in Schweden, für die Schweden-Rallye zweite. Und dann war das ein wenig komisch, so dass Erik Karlsson und die Schweden möchten gewinnen, so dass man mir hatte Noten und so. So war für uns in die letzte Nacht, hat man nicht keine Noten für uns. Ich hatte immer eine schwedische Beifahrer. Busse Olsson war einmal und dann Torsten Palm, die Bruder von Gunnar Palm, das macht die Sache mit Hannu Mikkola viel in die Ford, weil er arbeitet mit Ford in Schweden. So wir hatten die schwedische Noten, das war alles gut. Ich war sehr gut akzeptiert in Trollhättan beim Saab, weil meine Sprache war schwedisch.
Und du warst der Saab-Werksfahrer gleich?
Ja, ich war Saab-Werksfahrer von 63 weiter.
Ja, okay, ja.
Ja, und macht viele von die Rallys dann mit Saab. Ja. Auch in Polen, auch in Tschechoslowakei, in Austria und so in die Mitte von 60er.
Und das war der, also es ging ja los mit dem Saab 96.
Das war, Modell 96, das fing dann, ne? Mit dem 96.
Also wer den vor Augen hat, mit so einem ganz runden Dach.
Das war ein gutes Auto und das war sehr gut, weil die, wie sagen wir, Spur war ganz.
Eine schmale Spur, war, ne?
Ja, schmal und 15 Zoll Reifen. Aha. Und dann auch die Federung war ganz long,
ganz lang,
sozusagen.
Ja.
Auto war ganz schmal, so dass das war ideal für alle, für die linken Fußbremsen und so war das ideal. Und für mich natürlich mit meinen Foliobeinen,
ja.
Das war wichtig, dass ich hatte das so, linken Fuß.
Okay.
So dass ich hatte die Probleme ein wenig in die Anfang, so dass zum Beispiel nicht akzeptieren Auto, wo man sitzt, sehr niedrig, weil okay. In einer Fulvia später war ein wenig problematisch, in die Anfang, so ich hatte meinen Stuhl ein wenig höher und dann hatte ich die Bremspedale doppelte die Länge
und Saab
war natürlich, weil Saab hatte Freigang in die, so du könnt immer unter wechseln, so dass ohne Kuppeln und dann natürlich hat man Zeit, weil man von die dritte zu vierte machen zum Beispiel, dann muss das ganz gerade aus sein und dann könnte man einfach
den Gang
so mit schlechten Beinen auch,
ja. Aha,
okay. aber unten, so dass diese war eine Sache, das kommt ein wenig, aber dann, wann wir haben alles in Skandinavien gewonnen, Tausendsee und so, Schweden zweite den ganzen Zeit und dann zweite auch in Tschechoslowakei, wo zum Beispiel Jean Todt war fünfte zusammen mit Vinatier in die Alpine.
Jean Todt, der spätere Ferrari-Teamchef, der war Beifahrer, ne?
Ja, war Beifahrer.
Ja, okay.
Ja, das ist richtig. Und guter Freund von mir sozusagen. Und wir hatten viel zusammen dann später auch.
Jetzt haben wir ja schon kurz gesagt, du hast das Linksbremsen ja so ein bisschen mit erfunden eigentlich. Ne? Und der Saab war ja prädestiniert dafür.
Ja.
Dieses Linksbremsen, das hat man gemacht, weil ihr Frontantrieb hattet, oder?
Das ist mit dem Frontgetriebe.
Ja.
Das ist sehr gut. Und das war natürlich für mich, war die Frontgetriebe Autos wie die Lancia Fulvia auch, war sehr gut. Und ich muss sagen, dass wann ich hatte meinen erste Kontrakt mit Triumph gemacht, so dass ich die Triumph 2000, die hohe Sitz sozusagen, und wir haben mit John Davenport mit den Auto in RAC Rally gefahren und wir waren in die erste, wann wir kommen zu Schottland, aber dann hatte die wie sagt man nun, zwischen die Kopf und die Motor ist die Dichtung, ja, war okay. Kaputt gegangen,
also, ja.
Und dann hat Rauno Aaltonen gewonnen und so, aber dann wann ich halt mit Walter Hayes die Kontrakt gemacht für Standard Triumph, dann machten wir auch mit die Spitfire Monte Carlo und dann mit die Spitfire hat man genommen mich zu fahren auch mit Jean-Jacques Thuner die 24 Stunden Le Mans in 65.
Ja.
Und ich war in die Probe früher in Tageszeit und Nachtzeit war ich von den drei Autos und sechs Fahrern, war ich die schnellste die ganze Zeit, auch in die Rennen. Und dann hatte wir so gut alles gemacht, dass wir die Klasse gewonnen.
Okay, war das für dich eine große Umstellung von Rallye auf Rundstrecke?
Ja, das war, aber ich hatte auch in Finnland ganz viel Eis, auf die Eisracing mit die Saab gemacht und auch auf die Asphaltstrecken in verschiedene wie sagt man nun, Rennstrecken in Finnland. Mhm. In Helsinki und in Turku und in Savonlinna in Finnland hatte ich mit dem, so dass Maizeit macht man viel Rallys und Rennen mit dem selben Auto oder ja, mit einem Auto von selben Marke, dass man hat niedrige gemacht und Spezialreifen, Spezialfelgen und die Motor war einen Trim, so dass die Motor war nicht für 1500 Kilometer, das war ein Motor für, sagen wir, für 50 Kilometer. So dass alles war auf die Limit und das war gute Sport in Finnland, war wirklich die Zeit. Und mit den Triumph dann zu Saab in auch für die RAC Rally, dass wir haben dann 68 gewonnen und nach dem RAC Rally hat man von Köln Ford für mich, das war ein Monat später, hat man gefragt, das könnte ich fahren die London zu Sydney. Echt, und das war eine große Sache, da war die Bruder von Jocki Kleint, Ernie Kleint war in einem Auto und wir waren drei Autos alle zusammen und auch Ford in England hat die Lotus Cortina, Bengt Söderström und Gunnar Palm. Und Gunnar Palm war die PR-Boss für Ford in Schweden und er hat mich dann gesagt, dass sie möchten den Mann nehmen zu Köln und die haben gecastet. Dann gefahren und wir waren zusammen mit Gilbert Stapelar, das war einer von die Bossen in Ford Belgien und fährt auch Racing und so und so und wir waren alles, wir waren noch in große Sachen, sagen wir so. So das war angefangen in London. Und dann zu Indien und in Bombay, derzeit heute Mumbai, und dann mit Schiff von Bombay zu Fremantle, Perth in Australien, Westzeit, und dann durch den ganzen Teil, 19.000 Kilometer alles.
Unvorstellbar. Wie lang wart ihr da unterwegs?
Wie viele Tage? 27 Tage fahren.
Ein Monat
plus
lang.
Dann die, mit dem Boot, Schiff war 10 Tage und 7 Tage und all das war viele, viele Sachen, das war interessant. Und da fängt auch meine Idee mit Indien, wo ich habe dann später in die 80er und 90er 30, 40 Kursen für Rallyfahren und so in Indien, weil meine englische Sprache war natürlich die beste Sprache da.
Ja.
So dass ich habe viele gemacht für die Föderation in Bombay. Ja. Und aber diese lange Strecke, wie war in zu gewinnen die Strecke, so dass Stuart Turner, das war die Boss für BMC, sagte für mich in New South Wales in die letzte Nacht, dass Simon Nunnis, du so dass du winnst die zweite große Sache in einem Monat. Aber dann habe ich ein kleines Pferd, wie war in die mit französischen Citroën und mit Rauno Aaltonen, war wir in zwischen, sagen wir, 15, 20 Minuten, wir waren 8 Minuten in vorn. Und dann habe ich einen kleinen Fehler gemacht, wann wir kommen in eine Farm, mit dem Auto in Schleid so zu machen. Ich glaube, das war okay durch den Fence, sagt man.
Durch den Zaun.
Zu fahren, weil das alles Holz, man drinnen, der Holz war eine Metallsache, so die Auto schwingt um und in die Sand, so, und eine von die Rädearm für die Reifen, einen Arm war gebrochen, und das zu machen war 17 Minuten, und wir waren dann am Ende 15. in den ganzen Rallye. Das war schade.
London, Sydney. Da wart ihr mit 8 Minuten Vorsprung auf so viele Kilometer. Das ist unvorstellbar.
Ja, alle waren so.
Ja, Wahnsinn.
Und dann fing meine Sache mit Fiorio. Fiorio hat gefragt, okay, kannst du für uns bekommen mit Lancia? Und dann habe ich in 69 zu 70 den Kontrakt gemacht mit Lancia. Und dann anfangen mit Lancia Fulvia. Ich war 4. und 16. in Rallye Monte Carlo. Ein wenig Probleme und so, aber das war okay. Dann haben wir Marokko gewonnen. 72, aber 70 already. So habe ich die portugiesische Weltmeisterschaft Rallye Portugal gewonnen mit dem Auto. Und dann fing die 70er, das war eine gute Zeit für mich noch, so dass ich war in Skandinavien mit dem blau-weißen Saab die ganze Zeit, eine finnische Meisterschaft noch gewonnen, 72, die 1000 Seen dritten Mal gewonnen, und dann in derselben Zeit viel gesprochen mit Jean Todt auch, und dann hat die Peugeot bekommen von Peugeot, möchten, dass ich fahre mit diese und mit die Peugeot in Marokko zum Beispiel, war ich dann 2. und 4.
Und das war dieser Peugeot 504, oder?
Das war 504 Coupé.
Ah, okay. Ja.
Einmal 504 so und einmal 504 Coupé.
Mit dem V6-Motor, ne? Also schon was
V6,
gemacht ist. Du bist ja in den Jahren für verschiedene Werke gleichzeitig gefahren. Ne? Du bist für Saab gefahren und gleichzeitig auch für Lancia.
Ja, das ist richtig. Für Saab und dann DAF ein wenig auch. und so, dass ich hatte verschiedene, viele Start. Und generell war das sehr, sehr gut gegangen. Wann ich habe dann für die Sorge von unserer Fabrik, Skifabrik, und die Sorge von unserer Familie. Wir hatten schon wir hatten eine Tochter, und dann die erste Sohn, 70, kommt so. So habe ich einen Monat früher als November in unserer Fabrik eine Pressekonferenz gehabt. Früher von der RAC Rallye. Mhm. In 79, dass nun mache ich Schluss. So, ich hatte alle die Pressleute, 5 von den besten Pressleuten in Finnland. John Davenport war engagiert auch, weil ich dann fährt mit die TR7 schon 3 Jahre für John Davenport mit Fred Gallagher und so. Und dann die letzte Rallye war meine Rallye in 79 mit dem Triumph. Und dann nach dem Rallye hatte ich noch 3 Offer zu fahren. Eine von Uwe Andersson mit Toyota. Mhm. Uwe Andersson hat für mich gesagt, dann am Ende von der RAC, Simon, du kannst wegkommen von deiner dumme idé, dass du stopp nun. Ich habe einen Kontrakt für dich für 3 Jahre. Und ich sagte, er telefonierte noch früh, als ich war in Heathrow Flughafen zu Helsinki zu fliegen. Und ich sagte, okay, ich telefoniere dich, wann ich bin in Helsinki. Und dann habe ich das gesagt, wann ich war in Helsinki, dass nein, ich bleibe mit meiner Sache, ich mache es nun Schluss.
Da bist du so, zugeblieben,
und,
ja.
Und ich hatte die Offer von da, ich hatte eine Offer von John Davenport für Triumph TR7 für zur Zukunft Jahre, und dann ja. eine für von Saab. So ich hatte alle diese, machte ich Schluss. Und ich muss sagen, das war eine gute Idee, so zu machen. Ich bin sehr freut heute, dass ich hatte das gemacht. Dann war ich in die Anfang von 80er für die finnische Föderation für die junge Leute, für die Junior-Meisterschaft. Das war in Schweden und dann in Schottland, ja. Dann in Holland, in Niederlanden, in Belgien und Deutschland beim Trier, da unten in Metz und so, hat man die Rolle, war ich 5 Jahre die Boss für das.
Genau,
und in 80er hat Uwe Andersson dann gegeben Auto, dass ich für Juha Kankkunen in RAC. Und Juha war 7. in die RAC-Rallye. Und dann in die Presskonferenz in Bath hat man mich gefragt, dass, wie ist das möglich, dass er ist so gut, diese junge Mann mit dem Auto. So habe ich gesagt, that if you want to win, you need a Finn. If you like to win, you must have a Finn. Und diese fliegende Finnen aus hier, Flying Finns, diese fliegende Finnen fängt an von 63 bei Rauno Aaltonen. Er fährt mit dem Mini die Tour de France Alpenfahrt.
Yeah.
Tour de France. Und er war in vorn von die andere Coupé-Autos mit einem kleinen Mini und hat das gewonnen. Man hat viele Rennstrecken auch und natürlich alle die Porsche und Jaguar und so war früher da, aber alle die normale Autos, BMW und so, war hinten Rauno. Mhm. Und dann hat die Freund, er heißt so viel als Jerry Phillips, mhm. Von No Motoring News, das ist Autosportanteile heute, Motoring News. Er hat geschrieben, that this Finn was in front of the other big cars. He must have been flying. And that is from where it started. In 63.
Yeah, okay.
Und diese kommt von dieser zwischen diese Ohren, diesen da. If you want to win, you need a Finn.
Sehr gut. Ich muss noch mal einen Tick zurückspringen, weil das ist, finde ich, so interessant, dass du in verschiedenen Jahren mit so vielen verschiedenen Autos gefahren bist. Wie stellt man sich da eigentlich um? Also ist das, ich dachte immer, man hat ein Auto und da trainiert man drauf und das beherrscht man perfekt. Aber du hast es mit 3-4 Autos gemacht in einem Jahr.
Ja, mehrere noch. Ich glaube, das 6-7 verschiedene Autos. Man kommt zu diesem. Ich hatte immer ein gutes Talent, ja, für das.
Innerhalb eines Jahres wäre es nicht einfacher gewesen, mit einer Marke zu fahren? Oder du hast immer das beste Auto für jede Strecke rausgesucht?
In der Zeit macht man so, dass die Teams hat nicht so viel Geld, dass ja, okay. Die Teams hat den ganze Leute, die gute Sache in der Zeit war so, dass die Autos sind alle verschiedene.
Aha.
Du hast einen Porsche hinten getrieben, du hast einen Ford vorn und hinten getrieben, du hast einen Saab vorn und vorn getrieben, du hattest verschiedene Autos und die Autos war, das ist die heutige Probleme in Rallys, ist viel, dass die ersten 10 Autos, ob man hat einen Red Bull oder einen anderen Sponsor, die 80% von den Leuten, das gucken an die Seite von der Strecke, weiß nicht, was für ein Auto das ist. Das ist die Sache, wo man muss nun denken, mit diese ganz stark was zu machen, so dass die Marken, das ist zum Beispiel, Citroën ist nicht mehr nun in die 20er. Citroën ist weg. Mhm. Und alle die anderen drei Autos sind ganz viel.
Ganz ähnlich. Ne?
Ja,
früher waren das so unterschiedliche Autos. Allein dieser Saab 96 im Starterfeld. Das war
ja,
so
ja. Und Renault Alpine. Peugeot.
Ja.
Und Fulvia.
Der Saab
und
war ja
dann
kommt
Lancia
so
Stratos. Und dann. so dass in die 80er habe ich viel gemacht dann für die finnische Television, auch mhm. für die Fernseher, als Moderator ja. für die 1000-Seen-Rallye und andere alles auch in Finnland, viele Sachen auch unterwegs. Und dann für die Motorradclub war ich die Präsident in Porvo, Stadt Porvo, wo alles hat angefangen, wo Fabrik und so war ich zweimal, zwei Jahre. Und dann hat Antti Syvälahti, das war die Chef, Sekretär für die finnische Föderation, mich gemacht in FIA und ich bekomme die Observer
naja.
Und auch in die and also in the Stewards of the Rally uh-huh. in the College for 20 years. So das war dann angefangen. Und ich muss sagen, dass viele Sachen waren an meiner Seite. Ich war sehr aktiv mit alle diese Sachen. Und natürlich, meine Sprache war eine von den starken Seiten, dass man könnte alles sort of, sagen wie, you could use your talent in different kind of things.
Und du sprichst so viele Sprachen, oder? Was sprichst du alles?
Ja, Schwedisch ist meine Muttersprache,
ja.
Englisch meine beste Sprache und dann habe ich Finnisch und Deutsch und Italienisch und Französisch. Und diese drei späteste ist, sagen wir, Straßenniveau.
Ja.
Da geht das gut, Straßenniveau. Und dann, wenn man braucht mehr Universitätsniveau, so dann habe ich die drei beste Sprachen. Heute ist das eine gute Sache und ich habe immer gedruckt, dass für die neuen Fahrer in Finnland auch alle die neuen, das kommt dann mit Markku Alé, mit Juha Kankkunen, mit Tommy Mäkinen und alle diese Sprachen und Markus Grönholm und so, Sprachen sind wirklich die und wichtige Sache.
Ich weiß, dass du von denen, die du jetzt gerade genannt hast, so eine Art Held bist, ne? Die sind alle große Fans von dir, von der Vergangenheit.
Ja, das ist eine sehr große Familie, auch mit Familien
ja,
sind wir
ja.
viel zusammen. Meine ja. Frau und die Frau von Timo Mäkinen waren ja. immer zusammen. Wir sind nur 40 Kilometer weg voneinander, Helsinki und Porvo.
Ja.
Und als wir wohnen nun in Hamburg hier, so Blankenese, und hier ist dasselbe Sache als Helsinki und Porvo,
ja, okay.
ungefähr. Und Wasser auch, da ist die ganze Nordsee ist da, finnische Bucht ist da zu St. Petersburg und Tallinn und alles.
Und du bist immer noch so viel unterwegs, oder? Du kommst gar nicht zur Ruhe. Also wir haben für diesen Termin, das muss man jetzt mal dazu sagen, wir wohnen 400 Meter auseinander und wochenlang habe ich hinter dir her telefoniert und du bist so viel unterwegs. Du bist eigentlich jede Woche in Finnland. Ne?
Und sagen wir nun, das war sehr interessant, dass in Finnland, wir haben einen Club, das heißt die Primula Gang, wo wir war früher 13 Personen, sagen wir 15 Jahre zurück. 13 Personen, das sind da wirklich so. Nun sind wir fast 300 Personen. Alle, weil wir haben das geöffnet auch für die Teambosses, nicht nur für Fahrer und Beifahrer.
Okay.
Teambosses und Mechaniker und sehr starke Organisateur für verschiedene Rallyes. So nun ist das eine, unsere Sammlung ist jeden Monat die erste Dienstag.
Okay.
Um 12 Uhr
da trefft ihr
in einer Stelle in Helsinki, das ist, heißt Restaurant Blue Peter, ein schöner Platz, wie man könnte hier sagen, beim Elbe zum Beispiel.
Ja. Okay.
Eine eine sehr schöne, und wir sind alle da, wir treffen uns, und dann haben wir verschiedene Sachen, wo wir mit diesen Elementen gehen. Alle diese war zum Beispiel in Riga letzte September für die Rallycross-Weltmeisterschaft. Kommt mit Autobus, kommt 50 Leute, volle Bus. Ich war von Hamburg geflogen mit Baltic Air zu Riga, und dann treffen wir 40 Kilometer früher als Riga. Meine Saab-Freunde hat mich da gebracht, und dann komme ich in die Autobus und reden Sachen und so für die anderen. Das war früher nicht da, weil wir haben in die Saab-Club, die Saab-Environment in die Welt läuft sehr, sehr gut, und wir treffen uns in die Mitte von August in verschiedenen Ländern, alle in Europa und Kanada und USA, und die ganze Familie von Saab läuft sehr, sehr gut.
Und überall bist du als Experte und
Ehrengast, und ich gebe eine Rede da, und wir sind hier in alle die Länder in Europa waren wir, und dann auch Tallinn und Finnland. Wir haben das 21. nun in einem Jahr haben wir das in Finnland, die große Sache.
Und du hast, für alle Saab-Fans müssen wir jetzt auch noch, du hast einen ganz besonderen Saab, oder? Einen der letzten
Saab. Ja, dieser 93 ist der 93 ist von den letzten Monat in Trollhättan gebaut. Früher, und dann hat General Motors die komplette Bau unter zu Kaiserslautern gebracht. Mhm. Zu die Vectra-Linie in Opel. Mhm. Und das ist, wann die Pleite in Trollhättan hat angefangen.
Da war es klar, dass mit Saab nicht mehr lange was los ist.
Ja, ne? Okay. Das ist, und nun die Besitzer, das kommt von China.
Ja, ja.
Das war die Gävle-Universität in Schweden, und hat mit Bio-Sachen in Russland, in China viel, viel Geld gemacht. Dieser Mann hat gekauft die ganze Organisation von Saab, und das ist unter NEVS, New Electric Vehicles Schweden. Mhm. Und er hat nun eine Fabrik gemacht in Hianchung-Chung-Chowo. Er hat die Fabrik, und das ist mit Elektro-Hybrid-Autos, unter dem Namen NEVS. Und er probiert sehr stark, dass die Regierung in Schweden wechselt die Idee mit dem Flug in Linköping, mit den Saab-Flugmotoren und Flugzeuge, mit den Jets und so, Kampfjets und so, wechselt die Ideen, so dass diese geben die Saab-Name für ihn. Anders kann er nicht ins Europa kommen. Und die Familie, Saab-Familie überall ist sehr, sehr stark.
Okay.
Das läuft gut. Auch in Deutschland.
Auch in Deutschland noch.
Ja, und auch stimmt, in Hamburg.
Stimmt. Ja, das stimmt, ich weiß.
Wir haben Stammtisch Saab in Hamburg.
Ja,
Jeden Monat.
Ich weiß. Du, was waren so deine Lieblingsrallye-Autos über die ganzen Jahre?
Ich muss sagen, dass ich habe zu spät angefangen mit den Stratos, aber die Stratos war fantastisch. Stratos war noch mit meinen schlechten Beinen und so. Das war noch okay.
Ich wollte gerade sagen, weil der Stratos war ja extrem flach. Also das war ja kein Auto, wo man so hoch saß. Ne?
Und für mich hat man das 7-8 Zentimeter höher gebaut, die Sitze.
Den Sitz. Okay.
Und die Steuer auch ein wenig höher, sodass ich hatte ein wenig Platz für die Füße.
Okay.
Aber die Auto, die Potenz von dem Auto war so gut, dass auch mit den Schlechten so zu machen, könnte man gute Zeiten machen.
Ist trotzdem vorne mitgefahren?
Ich war Vierte in Schweden mit dem Auto, aber wir waren zum Anfang sehr gut, weil wir hatten die Finn-Reifen, das war von Nokia, das war sehr schmal und nicht so viele Spikes als die Auto für Björn Waldegard und für Walfridsson. Das Fiorio hat gemacht, und Fiorio hat diese für mich gegeben und sagt, Ja, du gehst alles von der Firma, aber du musst deine eigenen Reifen haben. Und der hat sicher in den Kopf diesen, weil die andere hat die Pirelli-Reifen, das war zweimal so breit und mit 500 Spikes, das war so hoch, wie war in den Anfang 2 Sekunden pro Kilometer schneller. 10 Kilometer, 20 Sekunden schneller als die andere. Das war für mich die Autobahn. Wirklich, wirklich gut. Ich habe gute, sagen wir, Autos gehabt den ganzen Zeit. Ich bin glücklich und ich bin auch so glücklich, dass ich habe gute Ideen und gewechselt, wann das war, die Zeit zu wechseln. Mhm. Und wann da war die Zeit zu Stopp machen. Nicht zu fahren so weit, dass du hast nichts mehr zu machen. Mhm. Und dann hatte ich habe gestoppt, 79, dann in die 80er habe ich bis 92 die Eisspion-Arbeit für Fiat, 6 Jahre für Audi, für Hannu Mikkola, Stig Blomqvist, dann 3 Jahre für Mazda, Hannu Mikkola und Timo Salonen. Und dann 3 Jahre noch für Tommy Mäkinen in Nissan GR, inklusive Safari-Rally auch für Tommy und Safari-Rally als Eisspion in die Mitte von den Artigen für Hannu Mikkola und Walter Röhrl.
Oh, okay.
Wann die zwei hat gewonnen, hat einen großen Kampf gegeneinander.
Ja. Ich weiß, das war ja am Anfang eine schwierige Phase bei Audi, ne? Mit dem Björn Waldegard und Walter Röhrl, die haben sich ja...
War nicht so einfach.
War nicht ganz einfach.
Nein. Ich hatte organisiert von Finnland für den Auto, du brauchst immer 3 verschiedene Gruppen, A, B, C, und dann 2 Personen, so das war 6 Personen, und wenn du hast 2 Autos, hast 12 Personen, das möchte alle die Flug und Hotels und alles, das war ein riesen Apparat. Audi hat das so gut von Ingolstadt, München gemacht. Das war eine große Ehre für mich, dieses zu machen.
Das war schon eine ganz andere Zeit, als du angefangen hast. Ne? Also wenn man da überlegt, ja. wie groß war ein Team damals, als du angefangen hast? So die ersten Saab-Werksteams, mit wie vielen Leuten seid ihr da an die Strecke gefahren?
In Finnland hatte wir 8 Personen. So. In Schweden hat man fast 30, 25, 27 Personen in Trollhättan, aber in Anfang eine Hälfte von das in die 60er.
Wahnsinn.
Natürlich, das war, und dann alle die Serviceleute hat man zum Beispiel in Spa, in Saab, von die Coupé Saab 900 hat man die Heck oben gemacht und dann große Sachen auf die da, so dass man könnte 6 oder 8 Reifen da bringen und andere Federung. Die Serviceautos waren fantastisch und den Zeit natürlich müsste die Service machen so sofort von einer Stelle zu die andere. Mhm. Heute, dann, wann ich war von 90 weiter, war ich die Boss für die Organisation für die 1000 Seen Rally. Die Rennen leiten für die 1000 Seen Rally für 15 Jahre. Und dann in die Mitte von das hat David Richards, das war die Boss für...
Von Subaru?
Ja, von Subaru. Und so er hat mich telefoniert und sagt, dass wenn du hast so gute Leute in Organisation, so kannst du so machen, dass man kontrolliert, dass man hat keine Service überall zwischen die Sonderprüfungen.
Ah, okay. So
und man hat konzentrierte Serviceplätze. Und dann muss man natürlich kontrollieren, so dass man könnte nichts. So wir haben das gemacht und das angefangen, weil dann könnte exakt in der Zeit, dass die große Bosse von Subaru und so kommt nicht in die Serviceplätze, das sind weg von die Asphalt und so. So das hat man so gemacht und das ist natürlich, heute ist komplett gewechselt, alles. Ein großer Wechsel ist so, dass man hat für eine Zeit von 2000 ungefähr weiter, 2010, 15 hat man keine Strecke in die Nacht. Weil das war eine Frage von Pressleuten. Mhm. Das war sehr schade, ob niemand hat einen Unfall zum Beispiel in die Nacht. So die Pressleute können nicht wissen, was hat passiert. Mhm. Weil wenn die Morgen kommt, hat die natürlich die Sache mit dem Team, hat man mit den Bosses gesprochen, mit der Leitung. Was sagen wir nun, das war schlecht. Aber heute ist das etwas anders. Du hast Kameras drinnen, überall, in die ja. Cockpit, du ja. hast alles. Ja. Du kannst nichts mehr. Alles ist offen.
Ja.
Und das ist eine gute Sache. Das ist eine sehr gute Sache. Und auch in die Nacht hast du nun Licht so viel und so, da drinnen Licht oder so, dass du kannst sehen und total folgen, wie you can follow the thing all together.
Ja. Bist du mal zu deiner Audi Eisspionzeit so ein Gruppe B Rally Monster gefahren?
Nein, Rally Monster I did not go.
No. Okay.
Now, ich weiß, wo Valentino Rossi und so. Valentino Rossi einmal war gute Freund von mir, weil ich habe mit Michel Mouton und Fredrik Jonsson die Race of Champions, war ich die Rennleiter von 90 weiter bis 2008 in Peking, jedes Jahr.
Okay.
So ich war zusammen mit diese. Du kennst diese, dass man hat unten in zum Anfang in Palma de Mallorca.
Da ging es los, ne?
Ja, hat man da und man hat angefangen in Barcelona. Angefangen zweimal in Barcelona und dann unten zu die Insel da in Palma und dann später in die Stadion in Paris. Und auch in Deutschland, in Düsseldorf, hat man ein paar Jahre. Und dann in Japan 2008. Und dann habe ich gesagt, Dankeschön, das war genug für mich.
Sie, dieses Race of Champions, das hat die Michel Mouton eingeführt, glaube ich sogar, ne?
Ja, oder? Michel Mouton.
Die hat das erfunden.
Michel Mouton und Fredrik Jonsson. Fredrik Jonsson war ein Journalist von Schweden, von der Zeitung. Und dann hat man. Diese sind zusammen und hat ein Kind zusammen. Aber nun verschiedene Sachen.
No. Hattest du eigentlich mal schwere Unfälle? Oder?
Nee, nicht. Ich hatte Unfälle, jo. Aber nicht Unfälle. Ich war in Korsika mit DAF, habe ich einen Unfall gehabt in die Trainierung. Mhm. Und ich war dann in Bastia. In die Krankenhaus und ich habe hunderte Stünge überall und die Schulter war kaputt. So ich war so und ich war noch in einer Spezialschule für wie Universitätsschule in Porvo in Finnland. Ja, das war 67. Und ich war mit den das war die Unfall, da könnte wirklich hart sein. Dann hatte ich natürlich einen anderen mit RAC 64, wann wir haben rollt in Eppin vielmal in alles, aber das war Dankeschön für die Saab, das war nicht so schlecht für die Fahrer.
Okay.
Habe ich mir etwas anderes, habe ich schwere nicht schwer.
Aber wenn du dich mit dem Saab überschlagen hast, musste man nur sehen, dass man keinen Baum trifft und dann bist du meistens auf den Rädern gelandet und konntest weiterfahren.
Ja, ne? direkt so. Und dann, ich kann erinnern, dass wir fahren in RAC, zum Beispiel in Yorkshire, einmal über die Kanten und das war so gegangen, so habe ich gesteuert, so dass das geht und rund um die ganze 360 Grad und auf die Räder und dann direkt.
Gleich wieder weiter.
Ja, und da war viel Applaus von den Leuten, das war da als Zuschauer.
Und,
das war in die Morgen 10 Uhr, so das war, Licht war da.
Und die 1000-Seen-Rallye, das die gilt ja so als die Rallye mit den meisten Sprüngen.
Ja,
das war früher auch schon so, oder? Dass man da schon der fliegende Finne war, automatisch.
Ja, die Sprung und so.
Ja.
Ja, da, man sieht so viele Fotografien von die Sprungs von noch heute. Autos, ne? Und etwa, sagen wir, 30, 40 Meter war nix. Heute mehr als 50 Meter fliegt man.
Das ist,
aber die Straßen in Finnland sind so gut, die sind nicht du, nach dem Buckel, sagen wir so, so hat, ist die ganz gerade, das ist nicht eine schlechte Sache hinten. So. Man kann fliegen lange Strecken und das ist kein Problem. Nein, die Straßen in Finnland sind exzeptionell gut für Rallyfahrer, weil du sprichst über Wege und so Strecken in die anderen Länder, so, sind nicht so einfach.
Aber daher kommt es ja auch, dass so viele finnische Fahrer so gut fahren.
Ja, ja, das ist die Frage.
Dass ihr daherkommt, ne? Und immer heimlich üben konntet.
Ja.
Welches war deine Lieblingsstrecke? War das die 1000-Seen-Rallye?
1000-Seen-Rallye ohne Pohja in der Nähe vom Jämsä. Da ist ein Platz, wo man kann von 0 Kilometer zu 50 Kilometer die Strecke machen. Das ist eine, sagen wir, 13 Kilometer ein Weg, 100 Kilometer der andere Weg, wo du hast verschiedene Möglichkeiten, dass wir haben gemacht, so dass einzige Mal kommt mit FIA, so dass man kann nicht die Geschwindigkeit mehr als so und so, die Media bekommen, so dann muss man ein wenig 5-7 Kilometer in die kleine Strecke ins Wissen machen, das kommt die, du, aber die wirkliche, wo die ursprüngliche Strecke, als ich habe in die Buch geschaut, das ist sehr, sehr schön und guter Weg, da ist die Media viel mehr natürlich. Mhm. Kommt zu 130, 140 Kilometer.
Wärst du eigentlich lieber, also wenn du jetzt so die heutigen Rallye-Fahrer siehst, wärst du lieber heute Rallye-Fahrer oder bist du froh, dass du das damals erlebt hast?
Das ist eine gute Frage. Ich bin sehr, sehr glücklich, was ich habe meine 20 Jahre gemacht und dann nachher mit die Arbeit, mit den Möglichkeiten zu arbeiten mit FIA und mit der Finnischen Föderation und mit der ganzen Organisation für 1000 Seen. Das hat für mich geöffnet die Welt, so dass in die 2000 Anfang war ich als Rennleiter denselbe Zeit für 1000 Seen, für Rallye in Türkei Weltmeisterschaft, für Sardinien Weltmeisterschaft und dann in Thailand für die Asia-Pacific Meisterschaft da mit die Thailand Rally, und das ich habe seitdem immer gemacht und dann war ich auch dann mit Indien habe ich gebaut die Rally für die Asien-Pacific, aber Indien war ein wenig schwierig, nicht für meine Seite, für die Probleme mit der Föderation und mit den Privatleuten und so und so. Das war nur 3-4 Jahre, aber die nationale, lokale Rallys geht ganz gut in unter von Goa zum Beispiel. Mhm. Wenn du kennst du Chandigarh, Shimla und so Stellen.
Was du alles von der Welt gesehen hast.
Ja, Indien habe ich sehr, sehr viel und für Indien für mich ist sehr interessant. Und dann habe ich auch viel, viel gemacht mit Rally Australien in Perth. Mhm. Nicht als Rennleiter, mit FIA als Kontrollant.
Und in die Türkei, da hast du die Rennstrecke gebaut, oder?
Da habe ich alles gemacht mit Rennstrecken. Ich hatte gute Leute mit mir, Metin Şeker und so. Das war mein zweiter Mann und die ganze Organisation, da war gut. Und in Antalya, Kemer, Kumlucha, Göynük, Söcuma, da oben war du hast Schnee auch. Schnee und von Schnee, wenn du kannst Skifahren in Schnee, kannst du unter zu die Wasser kommen in eine halbe Stunde und die Verschiedenheit ist von Schnee unten 13 Grad.
Ach, Wahnsinn.
Das ist eine sehr schöne Area. Dann haben wir probiert, das in 2000 noch zu machen in die Nähe von Istanbul und so. Mhm. Aber das war nicht so glücklich. Nun hat man das letztes Jahr und 8 Jahre war keine Rallye im Weltmeisterschaft da. Hat man das unter zu Izmir und Izmit und auf die andere Seite von Griechenland.
Aus heutiger Sicht, was ist so deine Lieblingsrallye, wenn du heute, du guckst wahrscheinlich noch jede Rallye im Fernsehen, denke ich mal.
Monte Carlo ist fantastisch. Ja, okay. Das ist wirklich, wirklich gut, muss ich sagen. Das ist, und dann Portugal zu mich ist wirklich auch fantastisch. Tausend Seen ist speziell, natürlich, das ist die Heim. So dass Schweden ist so gut, ob die Wetter ist gut und so. Andersrum, das ist zu mild im Wetter, das ist 0 Grad und so. Dann hat man nicht so hartes Schnee, man hat, das geht durch zu
Masch,
die,
ne?
zu die, wie sagt man nun, to the gravel, it goes through.
Warst du Spezialist für irgendwas Besonderes? Also für Matsch, für Schnee oder für Asphalt oder für Sand? Gab es da irgendwas, was du besonders gut konntest?
Für mich war alles war akzeptiert.
Okay.
Alles war akzeptiert. Was war nicht so schön, zum Beispiel in Kenia oder sagen wir in Argentina und so, wenn das war sehr trocken, hat man sehr viel Staubproblem.
Ja. Ja.
So dass wir sagen immer so, dass, das ist schön, nun regnet das, kein Staub. Das war die große Sache, dass, weil in die Staub war sehr schwierig zu fahren für die anderen Autos. Die erste war natürlich gut.
Ja.
Aber für die späteren war das nicht so einfach. Aber wenn das regnet, könnte man...
Kommt man dicht drauf an.
Ja.
Du, ich habe eine letzte Frage. Und zwar, mal angenommen, das Erdöl würde ausgehen.
Ja.
Und jeder Mensch bekommt noch ein 50-Liter-Fass Sprit. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du es?
Mit 50 Liter.
Die letzten 50 Liter.
Ja, ich muss sagen, dass Ounimpohja in Finnland, in der Nähe von Jämsä, wäre nog am längsten, weil das ist etwa 48 Kilometer kann man haben da. Das wäre sehr, 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 sehr schön. Und eine andere, wo ich habe viel Arbeit auch gemacht, mit Rallye Deutschland, zum Beispiel unter in Trier und Baumholder. Und Baumholder, alle diese Strecken da. Da sind auch spezielle Strecken und sehr, sehr speziell für die Fahrer. Aber eine fantastische Stimmung ist da. Ich war da so viel Mal und habe das gebracht für 2000 in die Weltmeisterschaft auch. Und DSTC von Nizza und ich war die FIA-Leute, das hat 2 Jahre die Sache gemacht, dass Jean-Marie Balestre und Max Mosley hat gefragt, welche Rallye kommt nun? Die Rallye in Spanien, Catalunya Costa Brava oder Rallye Deutschland. Und dann haben wir diese gemacht und das erste Mal haben wir gesagt, okay, Spanien war okay, in Barcelona, in Katalonien, weil da hat man die Hilfe von den anderen Clubs und die Strecke war da und die Automobilclub von Katalonien hat die Geld, RACC, Royal Automobile Club of Katalonien, hat die Geld zu machen, so das war okay. Und hier hat man ein wenig Problem zum Anfang, nicht wenig, ganz viel mit AVD, und ADAC, weil viele von den Strecken war AVD, die Baumholder, mit Henning Wünsch war die Baumholder da und da konnte man nicht fahren. Man hat die Strecken ohne Baumholder war nicht so fantastisch, die Strecke. Und die ADAC hat die Weinbergen und so.
Ja.
Diese war sehr gut, sagen wir, in der Nähe von St. Wendel und so rundum. So dass das war eine zwei, drei Jahren Prozess, die beiden zusammen zu machen, die organisationsmäßig. Und das haben wir mit DSTC gemacht, so dass wir hatten das wirklich in Ordnung gemacht und heute läuft das sehr, sehr gut.
Perfekt. Und in welchem Auto fährst du die Strecke?
Dann fährst, wir hatten verschiedene Autos.
In welchem würdest du jetzt fahren, die letzten 50 Liter?
In die letzte, nun heute oder so.
Ja, genau. Ja. Wenn du jetzt deine letzten 50 Liter Sprit bekommst, auf welcher Strecke? Das wäre ja wahrscheinlich da unten. Und in welchem Auto?
Okay. Sicher, Lancia Stratos wäre das richtige Auto für das. Lancia hat sehr, sehr gut gemacht da auch.
Simo.
Alright.
Ich glaube, wir wissen jetzt alle, warum man dich den Gentleman des Rallye-Sports nennt.
Thank you very much.
Vielen Dank für das Interview. Ja, danke.
Next time more. Danke.
So, das war Simo Lampinen, einer der für mich immer noch bescheidensten Motorsportgrößen. Wenn man überlegt, wo der überall noch unterwegs ist und was der macht, unglaublich. Wenn ihr immer noch nicht genug von der alten Schule habt, dann abonniert uns auf YouTube, Instagram oder Facebook, denn da gibt es täglich neue Videos und Infos zu aktuellen und vergangenen Gästen und außerdem immer wieder besondere Specials. Bis zur nächsten Woche, bleibt gesund und allzeit gute Fahrt.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.